mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir sind's, die beiden Lustigen von den Waffeln einer Frau. Clemens, ja. Heute hat sich Heike Makatsch angekündigt, was wirklich sehr speziell ist, weil ich glaube, die Heike, die geht eigentlich nicht überall hin.
Das stimmt. Und ich finde die einfach Leute, die mein Geburtsjahrgang sind. Ja, man mag es kaum glauben, viele denken, ich bin jünger, aber finde ich eh immer sympathisch und das hat sich heute wieder bewiesen.
Was ist denn die für ein Geburtsjahrgang? 72?
71.
71.
Heike Makatsch, ja. DJ Ötzi, alles ein
Fidel
super
Castro.
Leute.
Alles so.
Genau, ja.
Ich weiß, was du meinst. Nein, also die Heike ist sehr lustig und ich glaube, in so einem Gespräch erzählt sie eben auch mehr als vielleicht in so einem Interview mit irgendeiner Zeitschrift.
Richtig.
Weil die hat, glaube ich, nicht große Lust, viel zu verraten. Ich sag's direkt, also wir haben jetzt nicht mit ihr über ihre Beziehung zu James Bond gesprochen,
ja, komm,
mit dem sie mal zusammen
mal.
Das haben alle schon gemacht. Wir haben uns auf die wichtigen Sachen konzentriert. Zum Beispiel darauf, dass sie seit mehreren Wochen keine Küche zu Hause hat.
Und hallo, Handtasche hat sie ausgepackt.
Ja.
Also, wer hat denn das vorher schon geschafft?
Das sehe ich immer bei Instagram, wenn das dann die Vogue mit Angelina Jolie oder so macht.
Oh,
aber
okay.
Wir haben es mit Heike Makatsch gemacht.
Ja.
Und was die in der Tasche hat, das erfahrt ihr nur, wenn ihr jetzt reinhört. Hier mit den Waffeln einer Frau heute mit Heike Makatsch. Sie fragt gerade noch, ob sie essen und trinken darf. Und ich sage ja, deswegen sind wir ja da, denn ich habe Waffeln gebacken heute für Heike Makatsch.
Hallo Barbara. Das sieht sehr lecker aus.
Wann hat zuletzt jemand Waffeln für dich gebacken? Sag mal ehrlich.
Wahrscheinlich auf dem Schulfest eine Mutter aus der Parallelklasse.
Oh ja, stimmt, so. Da hat man immer Waffeln gemacht. Dabei habe ich rausgefunden, es schmeckt wirklich fantastisch.
Ich esse auch ein bisschen.
Dass man Waffeln ist wirklich sehr undankbar zuzubereiten, wenn viele Leute da sind, weil du stehst ja 6 Stunden vor so einem Waffeleisen, bis du mal einen annehmbaren Stapel an Sachen hast, weißt du?
Du meinst, es dauert zu lange dafür, dass es zu schnell weggeputzt wird,
ich finde
sozusagen.
Auch, du backst es, dauert jetzt jedes Mal 3 Minuten, bis so ein Ding fertig ist und dann flupp ist es weg.
Ja, du hast recht. Aber da, hier vor mir liegen jetzt ungefähr 12.
2, 4, 6, 8, 9. Ja, sie übertreiben manchmal ein bisschen.
Ja, aber wir haben auch ja Zeit jetzt hier.
Ich möchte,
Zeit
dass
zu genießen.
Und dass du danach so dick bist wie ich.
Du siehst aus wie eine Gerte, wenn ich dich hier so sehe.
Ja, ich werde jetzt ganz häufig auch gebucht für die Streichholzinnung. Ich dachte jetzt vom Sommer, zieh ich nochmal ein bisschen die Bremse.
Bikini-Figur.
Nee.
Bikini ist vorbei. Nur noch
Badeanzug. Ich bin auch zu praktisch für manche Sachen. Und ich finde so ein Bikini, weißt du, bei mir, jetzt mal ganz ehrlich, bei meiner Oberweite, da bin ich ja den ganzen Tag, ich wüsste gar nicht, wie so ein Bikini-Oberteil aussehen müsste, dass es an mir jetzt so wäre, dass ich damit das Gefühl habe, ich kann damit ins Wasser springen.
Ah ja? Echt? Weil sonst springt alles weg. Raus oder
ja.
So, oder?
Reißt einfach auch, weißt du? Ich will ja auch nicht mit so ganz breiten Trägern. Und wenn ich dann so ganz dünne Sachen habe, dann trennt es mir die Arme ab.
Ja.
Triangle. Du bist Mrs. Triangle.
Ja, ich wäre es gerne und ich versuche es auch immer wieder, aber es ist auch nicht optimal.
Es ist nicht optimal.
Es ist nicht optimal.
Aber eigentlich ist es doch optimal. Wenn ich dich so anschaue, du bist echt optimal.
Ach, du bist lieb.
Ich finde dich optimal.
Dankeschön, deswegen bin ich hierher gekommen, um das zu hören.
Das werde ich dir noch ganz oft heute sagen. findest du auch, ich habe mir nämlich gerade so unser beider, also ich lese ja dann immer so, was die anderen so machen, wir sind ja ungefähr gleich alt.
Mhm.
Und dann dachte ich mir, ach guck mal, jetzt sind wir doch schon ganz schön erwachsen.
Mhm. Ja, das stimmt. Wir haben schon einiges geschafft. Du hast jetzt, also ich habe gerade ja gesagt, so was... Du hast nicht nur schon 250 Leute hier auf diesem Podcast interviewt, hast deine Talkshow im Fernsehen, hast einen Radiosender, hast eine Zeitung, hast, ich will ins Private gar nicht gehen, was du da noch alles hast.
Und ganz hast, viele Kinder und Männer.
Ja, Kinder und Männer. Wie kriegst du das alles? Naja, du weißt schon, was ich meine. Und das dafür muss man erstmal 50 werden.
Aber wann fällt dir
Bist
das?
Bist du schon 50?
Nee, ich bin 49.
Ja.
Aber ich durchbreche die Schallmauer nächstes Jahr sozusagen. Mhm. Und es macht mir schon... Also ich will jetzt da auch gar nicht so ein Problemgespräch führen, aber manchmal denke ich mir schon, ach, das ist aber schade, dass ich jetzt schon 50 werde. Also ich finde, es ist ja alternativlos, aber so mit 50, das macht schon auch anderen Angst, wenn man denen sagt, dass man 50 ist und die sind erst 32, weißt du?
Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich werde diesen Sommer schon 52.
Gott.
Und wenn man dann...
In deiner Haut möchte ich nicht stecken.
Ja, aber ich sag dir, wenn man die Schallmauer durchbrochen hat... dann ist es wie schwereloses Schweben.
Ja. Ist es so?
Ja, vorher so, und ich komme nicht durch, diese Schallmauer ist so dick und es tut bestimmt weh und es knallt in den Ohren. Und dann kommst du auf der anderen Seite raus und plötzlich ist es, also ich kann es nur von mir behaupten, gerade beste Zeit und es ist wurscht und es kommt noch so viel. Und guck uns an und man kann stolz auf sich sein.
Man
und
ist ja noch so ein Mädchen irgendwie. Ja. Also ich fühle, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin, und du bist ja sowieso, du bist ja das Mädchen der Nation, ja, ehrlich gesagt.
Ich bleibe girly, bis ich ins Gras beiße.
Bald fangen wir wieder an, uns so Düdel auf den Kopf zu trullern und da so Margariten reinzustecken.
Ja, und die Augenbrauen grün anzumalen.
Ja, genau. Ja. Nein, aber es ist ja irgendwie gefühlt auch noch gar nicht so lange her. Ich habe mir gerade gedacht, ich glaube 93 hast du angefangen. Jetzt ist es eben, das ist 30 Jahre her.
Mhm. Ja.
Man verrechnet sich in Jahrzehnten jetzt. Manchmal denke ich, 20 Jahre her. Ah nee, nee, ist schon 30 Jahre her. Ja. Ich habe jetzt 30-jähriges Abi-Treffen dieses Jahr.
Ja. Ja, ja, das ist verblüffend. Und das, da wird einem natürlich ein bisschen mulmig, weil man dann weiß, das, was man für 20 gehalten hat, waren aber 30 Jahre und in 30 Jahren ist man 80.
Ja, zum Beispiel denke ich jetzt, okay, in 10 Jahren bin ich 60. Wie lang ist denn jetzt von 40 bis 50 gewesen? Dann überlege ich mir, was ich alles in dieser Zeit gemacht habe und ob mir das lang vorkam. Das habe ich mir letztens gedacht, es hat eigentlich lang gedauert von 40 bis 50. Wenn es jetzt nochmal so lang dauert von 50 bis 60, dann ist eigentlich okay.
Ja, weil auch wenn ich mir so überlege, wo ich stand mit 40, was da so um mich rum los war und so und was jetzt ist, ist ganz ganz anders, ne? Also hat sich so viel verändert.
Hattest du eine Vorstellung davon, wo es mit dir hingeht? Hattest du eine Idee oder einen Plan oder so?
Also keinen konkreten, Ziel? Aber ich glaube, mein Wunsch war immer Großfamilie, alle zusammen an einem großen Tisch.
Ja.
Zusammen, jeder bringt eine Schüssel mit was mit. Man sitzt und isst und genießt Natur und Kinder und Großeltern. Also sowas, ne? Ja. Das war immer so mein innerer Call. Und ich habe eher das Gefühl, dass ich immer mehr dahin tendiere. Also dass immer mehr mein Leben sich auch so manifestiert als anders.
Lustig, dass du auch gar nicht jetzt sagst, ja, ich wollte immer irgendwann mal Margarete Steiff spielen und dann wollte ich mal noch mit dem und dem zusammenspielen. So ist nämlich bei mir auch, wenn die Leute immer sagen, was ist noch so dein Wunsch und so, dann denke ich mir immer, ja, am See sitzen halt mit vielen Leuten um einen langen Tisch. Also das ist immer mein Wunsch. Ich käme nie auf die Idee, mir irgendwas Berufliches zu wünschen.
Nee, aber das ist vielleicht, weil du das im Überfluss
Weil es auch läuft irgendwie. Ja. Nein, es ist natürlich so, wenn es läuft, dann denkst du, da hast du, ich rede auch nie über meinen Job.
Ja, nee, ist bei
Erzählst
mir auch
du, also ich komme nie nach Hause und sage, so Freunde, jetzt erzähle ich euch mal, wen ich heute getroffen habe. Das interessiert übrigens ja auch gar
das
keine
Sau. Es ist tatsächlich so, es fällt mir auch manchmal auf, man sitzt am Abendessenstisch auch mit Freunden und Bekannten und viele packen so aus und erzählen
Büroalltag, weißt du, heute in der Schadensabwicklung Buchstabe K. Und dann hört man da total gespannt zu, während man selber Mick Jagger interviewt hat und denkt sich, ach, das ist ja nicht so wichtig.
Das ist ein bisschen so, ja. Aber das finde ich auch voll okay. Und das finde ich auch wirklich erdend und richtig. Es ist auch richtig irgendwie, weil es ist auch nichts Interessanteres oder irgendwie über dem Alltag eines Arztes oder einer Lehrerin stehen. Nee. Ist im Gegenteil. Aber es wird so perceived, also es wird so angenommen von der Öffentlichkeit, dass das irgendwie was Besonderes wäre, weil man XY getroffen hat. Aber es ist es ja nicht. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man die Klappe hält und das nicht so überschattet mit etwas, was eigentlich vom Wert her nicht darüber steht.
Auch. Und übrigens auch im Zusammenleben, also gerade mit der Familie und auch mit den Kindern. Ich glaube nicht, dass meine Kinder in irgendeiner Form das Gefühl haben, und das habe ich, glaube ich, wirklich geschafft, auch bewusst herbeigeführt, meine Mutter, die macht da was ganz Besonderes und jetzt, wir dürfen da nicht stören und jetzt kommt sie gleich mit den hohen Schuhen und dem engen Kleid irgendwie aus dem Zimmer raus und so, sondern they don't care. Also es ist wirklich so, bist du da, bist du nicht da, gibt's heute Abend was zu essen, kannst du mit mir Mathe lernen, diese Sachen, aber es gibt im Prinzip keinerlei Fragen zu dem ganzen Thema, was machst du eigentlich beruflich den ganzen Tag?
Ja, das ist bei uns ähnlich.
Ja.
Manchmal finden sie es spannend, mal mitzukommen oder so. Ich weiß nicht.
Ja.
Bei mir ist es auch genau das. Man ist da und wenn man nicht da ist, ist es nicht so cool. Also jetzt langsam ist es cool, wenn man nicht da ist.
Genau. Kommst du schon wieder heute Abend nach Hause? Ich freue mich aber auch schon auf den Punkt, wo ich irgendwann mal, ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon wieder ein bisschen darauf, irgendwann auch wieder sagen zu können, ich renne jetzt nicht mit meinem Köfferchen wie bekloppt durch diese Republik, um immer schnell nach Hause zu kommen, sondern dass man vielleicht auch noch mal
noch ein
Wellness trinken und Wellness-Gutschein mal einlösen kann, den man von der Hoteldirektion immer ins Zimmer gelegt kriegt.
Ich gehe noch in die Sauna.
Genau.
Mhm.
Ja, ich komme dann eher später heute mal und nicht mit dem ersten Zug oder so.
Ja, ja, kennt man bisher noch nicht, aber das...
Das wird passieren,
das wird
oder?
Irgendwann passieren.
Und glaubst du,
und dafür musst du halt erst mal 50 werden oder 60.
Ja, ganz genau.
Siehst du? Und da machen sich nochmal ganz neue Welten auf.
Und dann sind wir ja trotzdem noch jung genug, um sozusagen nochmal ein ganz neues Leben anzufangen.
Genau.
Töpfern.
Genau. Töpfern, Yoga-Lehrerin werden, irgendwie sowas.
Ja, ja. Aber es gibt ja so viele tolle Sachen. Gibt's irgendwas, weil ich finde ja, dass man mit 40 habe ich angefangen mir zu überlegen, was kann ich, wusste ich dann, und dann wusste ich aber auch, was kann ich nicht. Hast du mit Sachen bewusst auch abgeschlossen, weil du gesagt hast, das wird einfach nicht so, das kriege ich nicht hin? Oder gibt's irgendwas, was du gerne noch könntest?
Ja, also die Hoffnung stirbt ja mit allem zuletzt und deswegen werde ich jetzt nicht hier laut rumposaunen, welche meiner Talente ich eher etwas unterentwickelt finde und deswegen ich sie vielleicht zu den Akten legen sollte, weil wer weiß, vielleicht kram ich sie später doch nochmal wieder aus.
Ja, klar.
Aber ich hoffe noch, dass es irgendwelche Überraschungen in meinem Leben geben wird.
Du bist unordentlich, habe ich gehört.
Ah ja. Also das, ach so, genau, wenn du von sowas sprichst, ich dachte, wir waren jetzt gerade beim Beruf oder bei solchen Arten von Erfüllung.
Ich bin in meinem Kleiderschrank noch.
Ich bin weiterhin unordentlich, aber habe auch da die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich nochmal ordentlich werde. Weil zum Beispiel, ich glaube, als ich letztens bei dir in der Talkshow beim NDR war, habe ich erzählt, dass die Küche noch nicht da ist.
Ist sie da?
Nein.
Ah, oh nein, Heike, das ist nicht dein Ernst. Vor allem, das ist echt schon lange her.
Es ist jetzt lange her. Insgesamt sind es über 6 Wochen, die ich ohne Küche verbracht habe. Und da habe ich irgendeine Art von Camping-System bei uns entwickelt. In dieser Umbauphase.
Muss man so gut organisiert sein.
Ja, und wir mussten im Waschbecken, im Badezimmer spülen.
Brr.
Genau, brr, könnte man wirklich sagen. Es war ein bisschen grenzwertig, so auch zum Teil. Aber da muss man ja auch beim Campen einfach mal die Augen... Und die Nase verschließen und sich sagen, Auge, Nase zu und durch. Und so ein bisschen haben wir das dann gehandhabt. Und du wirst es nicht glauben, morgen kommt die Küche.
Ist das ein Berliner Unternehmen? Ich frage für eine Freundin, weil, Frau Makratsch, folgendes. Das ist jetzt nicht meine Schuld. Kollege hat das verbummelt. Ja, viel Spaß.
Auch da, ich bin immer jemand, der, ich glaube an die verschiedenen Departments, die da jetzt kommen werden und mir die Küche aufbauen. Ich glaube dran.
Die lügen auch. Die lügen ja, die sagen ja, wir sind unterwegs und dann denkst du, die sind schon kurz vor deiner Haustür und dann erfährst du irgendwann, die sind nie losgefahren. Weißt du, diese Enttäuschungen, mit denen muss man ja zu leben lernen.
Ich habe all diese Enttäuschungen auch schon erlebt und trotzdem glaube ich immer noch dran.
Also ich bin ein sehr guter Mensch.
Ja, es ist, also das macht das Leben auch leichter, tatsächlich.
Ja, ich wünsche dir jetzt beleuchtete Schubladen und ist gar nicht, gell? Oder
nicht ganz so,
aber drückst auf die Schule und es geht dann auf und macht vielleicht so ein...
Ja, also ich glaube, die haben so, wenn man sie reinschiebt, dass es nicht so dock macht, ne?
Ist
sondern,
klar.
Dass es so langsam,
so einen Stopper hat und so langsam saugt,
saugt es an. Aber das ist, glaube ich, bei Ikea jetzt auch schon so.
Ich wollte gerade sagen, inzwischen saugt jede Schublade.
Mhm. Ja. Nee, aber wir haben zum Beispiel, ich würde sagen, dass das Luxuselement dieser Küche ist eine Dunstabzugshaube, die in den Herd hineinsaugt.
Die saugt das in so einen Schlitz rein. Ja, meinst du, das funktioniert?
Ja, habe ich schon mal bei jemand anderem gesehen.
Und zieht es so weg, ne?
Zieht es weg. Du hast
machst
nicht so
du die wirklich an die Dunstabzugshaube?
Die geht von selbst an.
Ich habe noch nie in meinem Leben eine Dunstabzugshaube angemacht.
Die geht von selbst an.
Ich habe auch keine, ehrlich gesagt. Aber das ist so laut immer.
Wenn du braten möchtest, dann geht die geht von selbst an. Du müsstest sie dann selber ausschalten. So. Also so, dass immer so ein leichter und dann zieht es das weg. Und deswegen kannst du dann natürlich auch auf deiner Couch gleich neben der Bratpfanne sitzen, in einer Art Wohnküchen-Situation,
okay,
ohne dass alles nach Bratpfett riecht. Ich bin begeistert. Und du hast gleichzeitig auch nicht so einen riesigen Dunstabzughaube,
wo man sich ständig
Raum
den Kopf anstößt. Ja. Ja. Ich hasse das.
Ja.
Okay.
Genau.
Oh, ich wünsche dir das so. Und das
Danke.
Auch der Anschluss, weil das muss ja, das Bratpfett soll ja irgendwo hingesaugt werden, ja?
Ja.
Und Frau Macker, jetzt folgendes. Der Kollege hat vergessen, wir haben ja den Abzug.
Ich glaube dran. Ich glaube dran und ich glaube, wie
die
gesagt,
die bohren auch morgen noch so Rohr durch die Wand.
Ich glaube auch daran, dass ich dadurch auch jetzt ordentlich werde.
Ja, und zwar ist es so, wie wenn man am Schuljahresbeginn neue Hefte hat. Kannst du dich erinnern, ja, wie man da ordentlich geschrieben hat?
Und dann guckt dir die Sauklaue am Ende des Heftes
genau
an.
Ganz genau.
Und diese
wir sprechen uns in einem Jahr.
Am Anfang hat man eine Krimsschublade. Mhm. Das ist dann so die Krimsschublade.
Ja.
Kinder, ja, da findet man ja immer alles Pflaster.
Krims heißt die, bei uns heißt die Kruschelschublade.
Ah ja, Krimsschublade, mhm, Kruschel. Mhm. Und später hat man dann irgendwie 6.
Ja.
Krimsschubladen.
Und man glaubt ja nicht, wie man aufgeschmissen wäre, wenn man, ich habe ganze Krummschräume, ehrlich gesagt. Ich habe ganze Räumlichkeiten.
Ach, du hast das auch, bist du auch wie ich?
Habe.
Bist du auch unordentlich?
Ich bin, weißt du was, ich bin ein totaler Faker. Ich bin so nach vorne, mhm, und wenn du reinkommst, Blumen im Eingang, mhm, ja,
also,
Ding, Sesselchen vorm Kamin, mhm, große Bilder, weite Ding, super Parkett, alles toll und so. Und dann habe ich aber so Klicklack Schranktüren, wo ich einfach alles so reinschmeiße und dann wieder zumache.
Ja,
irgendwie.
Ja, ja. Ja, und jetzt im Zuge dieser Umbauten bei uns zu Hause räume ich all diese Schränke gerade auf.
Mhm.
Alles geordnet, alles schön gestapelt, auch alles ausgemistet.
Ja.
Ne? Große Flohmärkte warten auf uns.
Das ist die Frage, was machst du mit den Sachen?
Flohmarkt.
Also das heißt, wer jetzt zuhört, kann eventuell demnächst Heike Makatsch irgendwo, ja, auf dem Flohmarkt
das
sehen.
Das ist schon öfter so gewesen.
Und dann kann man von dir Sachen, ich glaube, du bist ja, ich würde dich jetzt mal einschätzen als jemand, der sehr bewusst lebt. Ich glaube, du bist jetzt eh niemand, der die ganze Zeit da brutal konsumiert und das dann irgendwie mit Preisschild noch wegschmeißt,
nee,
oder?
Nee, das würde ich nicht machen. Aber die Sachen sind trotzdem noch... Die sind jetzt nicht total durchgetragen, wenn, ja, ich sie dann verkaufe.
Ja.
Aber es gibt ja auch Second-Hand-Läden, in die man auch schöne Sachen bringen kann. Das mache ich auch.
Mhm.
Aber wie gesagt, wir haben einmal im Jahr das Straßenfest unserer Straße und dann kommen alle
und kaufen Heike Makatsch die Schnitt.
Nein, ich wollte eigentlich eher sagen, es kommen alle und verkaufen die Kinderspielzeuge,
ja,
ihrer Kinder.
Das ist so toll.
Ja.
Auch da muss man sagen, kein Kind kann das alles kaputt spielen, was man angeschafft hat, nee, irgendwie.
Ja, ja, ja.
Also, ich habe aber auch viel aufgehoben jetzt.
Ja, also man will sich nicht trennen.
Du bist bald Großmutter. Das geht jetzt ganz schnell, Heike.
Ja, ich weiß, es geht alles schnell. Aber da freue ich mich schon drauf.
Gott, ist das lustig. Ja. Wir werden ja irgendwann, ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Ja, doch. Wir sind auch nur.
Wir sind doch auch nur Menschen.
Ja.
Auch wenn wir nicht so aussehen. Bist du gut mit so Sachen wie, ich glaube, ich kenne die Antwort. Ablage, Kontoführung, Überweisung, Briefe öffnen.
Nee, das fällt doch unter unordentlich, oder?
Mhm.
Ja, nee, genau. Also das kann ich auch nicht so gut. Aber auch da finde ich, dass ich mich jetzt nicht mehr im kriminellen Bereich befinde, sozusagen. Ja. Also ich habe es jetzt geschafft, dass irgendwie, bevor dann der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und so. Das
bei mir
ich jetzt.
Kam der schon mal.
Ah, ja. Wahrscheinlich also für 2,50 Euro oder so. Ne?
Nee, halt wegen nicht bezahlten Strafzetteln.
Ah, ja.
Und der
Papa, wir sind aus einem Holz geschnitzt.
Total. Mhm. Aber es ist ja auch so, es passiert einem ja nichts letztendlich. Mhm. Aber der kam und dann ich so, hallo, kann ich helfen und so. Und dann, ja, ich bin hier wegen folgender Forderung. Und dann hat er das so hingehalten. Dann wollen die das ja auch immer in Bar oder ich weiß nicht irgendwie. Und das war lustig, weil ich hatte jemand anderen da und es waren noch ganz viele Leute im Garten. Und ich war oben und ich rief immer runter, wer ist denn an der Tür? Und dann sagte der Typ immer zu mir, komm mal runter und so. Und ich so, sag doch mal, wer es ist. Und dann irgendwann, komm doch mal lieber runter. Weil der wollte nicht laut schreien, der Gerichtsvollzieher. Dass die anderen nicht hören. Und irgendwann hat er dann gesagt, Mann, der Gerichtsvollzieher ist da. So.
Meinst du eigentlich, dass man so ein SEPA-Last, wie nennt man dieses?
Lastschriftverfahren.
Ja, mhm. Danke.
Ja.
Dass man das vielleicht der Landeshauptkasse zukommen lassen könnte.
Ja, das
so,
dass ich
die
habe
das
doch meine Daten hinterlegt, in Gottes Namen. Ziehen Sie es doch einfach ein.
Ja,
ja, ich weiß auch nicht, ja, was das ist. Aber ja, ich finde, also ich bin mal umgezogen aus Hamburg nach Berlin und war ein halbes Jahr nicht in meinem Haus in Hamburg,
mhm,
und habe dementsprechend auch keinen Brief geöffnet. Und ich kann dir sagen, es ist gar nichts passiert. Es war dann halt manchmal die dritte Mahnung.
Ja, ja.
Manche Sachen waren dann schon sehr viel teurer geworden. Aber sonst ist es nicht nichts Schlimmes passiert.
Mhm. Ich habe eine Anekdote, aber die erzähle ich dir nachher.
Okay.
Ich kann aber auch verstehen, dass manche Dinge hinten rüberfallen, weil ich meine, hallo, ich habe es ja vorhin am Anfang der Sendung aufgezählt, was du alles machst. Da kann man sich nicht um jede einzelne kleine Landeshauptkassen
Nummer
Parkzettel kümmern, Rechnung noch kümmern.
So, das werde ich sagen, wenn er wieder vor der Tür steht.
Ja.
Nee, aber ich denke mir so oft, ja, ich finde, dass wir uns echt viel. Ich meine es wirklich im Ernst. Wir leben ein ganz schön krass durchgetaktetes Leben,
ja,
oder?
Aber dann, und das Krasse daran, finde ich, ist, dass kein Tag ist wie der nächste.
Ja.
Es ist durchgetaktet, aber gleichzeitig jeden Tag eine komplett neue Baustelle, wo ganz neue Anforderungen dich jedes Mal wieder zu ganz neuen Organisationsplänen bringt.
Zwingend,
das finde ich schon, da gewöhnt man sich irgendwie auch dran, aber ich finde das schon heftig.
Mein Bedürfnis nach Büroalltag ist manchmal maximal. Hm. Ich denke mir, mein Gott, muss das toll sein. Man fährt mit der S-Bahn an so einen Schreibtisch ran, dann sitzt man da und dann denkt man sich, heute trinke ich mal einen Milchkaffee und checke meine E-Mails.
Mhm. Ja.
Das habe ich nie.
Ja, das ist wahrscheinlich
immer
das andere
Extrem. Ich stecke immer einem zu engen Kleid und irgendwo jeden Tag neu für einen neuen Onkel, sage ich mal, der irgendwie mich gebucht hat, also jetzt im übertragenen Sinne, für irgendeinen neuen Arbeitgeber und versuche irgendwie wieder mir da irgendwas aus den Fingern zu saugen.
Ja. Aber ja, das muss man können.
Bist du jemand, wenn du jetzt, weil wir jetzt ja, also ich muss ja jeden Tag in was Neues eintauchen, aber ich tauche ja auch nur, ehrlich gesagt, bis zu den Füßen, sage ich mal, ein. Du musst ja in eine Rolle schon mal ganz anders eintauchen. Wie bist du dann schon Wochen davor und auch Wochen nach so einer Rolle noch richtig unter dem Einfluss des Ganzen?
Also, das ist schön, wenn man dann so richtig eintauchen kann in so eine Rolle. Und das stimmt, das nimmt einen dann mehr in Anspruch, als jetzt, wenn man zu einer Talkshow geht oder so. Ne? Da dippt man halt auch mal rein und wieder raus. Und anders als du, die du dich ja schon ein Stück weit vorbereiten musst. Bisschen. Und bei so vielen. Ne. Ja. Aber da, ja, da versucht man schon, eine Figur zu durchdringen, eine Dramaturgie zu verinnerlichen, die dann aber immer in dir ist, egal an welcher Stelle der Dramaturgie du dann bist, beim jeweiligen Drehtag. Und es ist jetzt nicht so, dass man dadurch noch eine weitere Persönlichkeit in sich aufmacht und nicht mehr weiß, wer man ist, wenn man nach Hause kommt. So ist es nicht. Aber es ist schon eine Auseinandersetzung mit der Figur und ihrer Disposition, die einen beschäftigt. Bestimmt einen Monat vorher und danach dann eigentlich nicht mehr. Dann mal einen Haken dahinter.
Aber dann würde es einem ja wahrscheinlich sogar helfen, wenn man dann in dieser Zeit wirklich auch mal für sich sein könnte. Oder wie, was wäre das für ein Luxus?
Aber
wenn man einfach
man ja
so
oft
sagen könnte, so Kinders, ich bin jetzt einfach mal 3-4 Wochen nicht da. Das bist du wahrscheinlich selten.
Ja, das ist
und tauche mal richtig ein und komme auch am Abend einfach. Man muss dann, ja, weil es ist schon ein Unterschied, ob du dann abends nochmal in den Supermarkt gehst und nochmal ein Abendessen kochst.
Total.
Nach dem Drehtag.
Aber oft dreht man ja nicht in Berlin.
Ja.
Und dann ist es wirklich manchmal so, oft drehe ich 3 Monate gar nicht und dann bin ich wieder ständig im Zug nach Mainz und wieder zurück, so ungefähr. Und bin dann aber vielleicht mal 4-5 Tage am Stück da im Hotel. Und dann reibe ich mir die Händchen, weil ich sage, jetzt kann ich in die Abgründe meiner, beziehungsweise der Seele meiner Figur hinabsteigen und kann überhaupt mal richtig ins Fühlen kommen. Ne? Da kommt man so ins Fühlen. Auch über das eigene Leben, was ja oft in dem ganzen Tohuwabohu und der Hektik und so gar nicht so richtig möglich ist. Ne? Man kommt oft nicht ins Fühlen, sondern ist immer on und funktioniert. Es macht ja auch Spaß.
Super,
ist auch gut.
Aber Oberfläche. Man landet, ich habe auch manchmal das Gefühl, man ist überall dabei und man sieht alles und man ist auch super, aber manchmal hat gar nicht mehr die Zeit, so richtig zu landen.
Ja, genau, man landet nicht. Und das tue ich dann aber, wenn ich zum Beispiel nach Mallorca fahre, um den König von Palma zu drehen. Und dann bin ich da schon längere Zeit gewesen. Und dann laufe ich da alleine am Strand entlang, bin alleine. Da bin ich viel alleine, wenn ich drehe.
Das ist ja auch schön.
Ja, ich bin auch nicht mit meinen Kollegen meistens. Also ich bin auch nicht jemand, der dann abends mit denen allen essen geht oder so. Und auch am Set bin ich sehr gerne in meinem Trailer.
Das sind ja alle fast.
Ja,
also ich finde ja immer am Set, das ist doch irre, man ist dann mit so lustigen Leuten manchmal irgendwie zusammen und trotzdem macht dann jeder, weil es halt dann doch irgendwie ein Arbeitstag ist, irgendwie an dem Tag dann so seins und man mischt sich dann doch nicht so.
Ja, weil man auch wirklich so ein bisschen ins Fühlen kommt. Ich glaube, das hat damit zu tun, ich mag die dann alle und so ist es nicht. Aber ich genieße dann die Einsamkeit und ich genieße so die Transparenz, die sich bei mir so dann zeigt. Ne? Ich werde dann irgendwie durchlässig und dann ist das ist so die Konzentration, in die man geht. Das nehme ich mir gar nicht so richtig vor, sondern das entsteht dann.
Du hast jetzt den König von Palma angesprochen. Du spielst die Ehefrau von Henning Baum. Ich muss kurz schlucken an dieser Stelle. Das stelle ich mir angenehm vor.
Ich bin die betrogene Ehefrau von Henning Baum.
Ja, ist doch scheißegal. Aber irgendwann hast du ihn mal gesehen, ganz ohne alles.
Ja.
Und kannst du das auch darstellen, dann in deinem Blick sozusagen, wenn du auf ihn guckst, dass du weißt, wie er untenrum aussieht?
Ja.
Ja.
Das schwingt alles
sehr
mit.
Sehr gute Schauspielerin.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich muss wirklich lachen, weil es ist echt sehr schade, dass Henning Baum, ich meine, ich gebe zu, Henning Baum hat eine Art von, sage ich jetzt mal, offensichtlichem Sex. Das liegt jetzt nicht jedem, aber ich meine, den hat er wirklich.
Ja.
Und ich stelle mir dazu natürlich auch. Ja. Und da finde ich, da würde ich jetzt mal sagen, würde ich doch mal tagsüber schon auch mal in seinem heißen Wohnwagen.
Ich habe mich mit Henning sehr gut verstanden.
Ja.
Ne, weil, aber nicht deswegen, weil ich von seinem Sex-Appeal komplett umgehauen wurde,
ja,
obwohl ich anerkennen kann, dass er den hat,
ja,
sondern weil er wirklich ein total angenehmer Zeitgenosse ist, der auch sehr klug ist dabei. Das
ja,
ist,
also ich finde auch, also die Gespräche zwischen dem Geschlechtsverkehr wären in diesem Fall, ja, sage ich jetzt mal, ein
Vermehrwert. Ja,
ja, es ist nicht immer so gewesen, sag ich mal, aber in dem Fall super.
Ja.
Und ich muss sehr los, ich habe den natürlich angegraben ohne Ende, wann immer ich den irgendwo getroffen habe, auf eine lustige Art und Weise. Er hat es auch verstanden und dann hat die irgendeine so eine Klatschblatt hat dann über uns geschrieben, diesen Baum konnte sie nicht fällen. Und hatte so meine schwachsinnigen Übergriffsangebote sozusagen abgedruckt. Und der Baum blieb standhaft.
Ja, ja.
Stand dann da drunter.
Ja. Nee, aber er ist wirklich, er ist ein super, super Kollege gewesen. Das
und
war
diese Staffel ist es, glaube ich, die zweite oder dritte sogar
zweite,
schon, die jetzt
zweite
die zweite, Staffel. Die ein Riesenerfolg, der König von Palma, das Ganze zu sehen.
Das ist RTL Plus ist, und RTL, also es wird gestreamt bei RTL Plus und es wird aber auch gesendet im normalen Programm von RTL am 11. Juli.
Ja, okay.
Und noch an,
und dann
immer,
an verschiedenen,
glaube ich, drei Stück hintereinander.
Ganz genau. Mhm. Also ich habe mit Henning tatsächlich darüber gesprochen und der meinte, das ist die Rolle seines Lebens und es ist überhaupt die tollste Serie. Er war voller Begeisterung.
Ja.
Das spielt ja in den 70ern?
Nee, in den 80er, 90er Jahren.
80er, 90ern, als dort sozusagen der Bieradler etabliert wurde. Und der Henning spielt die Rolle des Bieradler-Chefs, oder?
Genau. Genau. Und das war sozusagen ein Deutscher, der da an der Playa einen erfolgreichen Bierladen aufgemacht hat und von der ganzen Gastronomie-Mafia beäugt und rumgeschubst wurde sozusagen. Mhm. Und er widerstand, aber wie so ein kleines Asterix-Dorf,
ja,
den großen Mafia-Bossen und den Machenschaften und den Brutalitäten und all dem widerstand er und wollte immer größer und größer wachsen.
Ja.
Und das ist wirklich eine sehr spannende, gut gemachte Serie, in der Henning, finde ich, einen tollen Grat findet zwischen irgendwie skrupellos, andererseits aber auch einfach leidenschaftlich für die Sache kämpfend und ja, hat Familie mit Silvi. Das bin ich.
Das bist du und bist du leider die betrogene Ehefrau.
Ja, genau. Dann eine der Kellnerinnen, eine junge...
Ach, jetzt hör doch auf!
Ja, so ist es. Genau so ist es.
Es ist doch schrecklich.
Es hört sich an wie ein Klischee.
Genau so ist wie alle anderen.
Ja, es hört sich an wie ein Klischee, aber dann wiederum ist es Realität natürlich.
Okay, also die junge Bedienung. Okay.
Ja, genau. Und mit
das
der betrügt er mich über
lassen,
Jahre.
Silvi.
Ja, aber
dann
für
ist
mich
auch
bricht
irgendwann
aber eine Welt zusammen.
Natürlich. Denkst du hast ihm doch den Rücken freigehalten.
Ja, ich habe ihm den Rücken und die Familie habe ich. Und so, ja.
Das bist du denn auch, wird denn dann für dich dann auch so eine Rolle? Du kannst doch auch mit so einem Bademeister was anfangen. Und
in der dritten Staffel.
Ja, in Mallorca gibt es doch viele Typen, die vorbeikommen, um den Garten zu wässern.
Ja, eben. Aber ich muss es erstmal verarbeiten.
Na
noch.
Klar, aber in der dritten Staffel wohnt ihr sicher auch schon in einem richtig geilen Haus, weil dann hat das nämlich geschafft, weißt du, den Aufbau.
Aber ich wohne nicht mehr mit ihm.
Ach so.
Ja.
Naja, okay.
Naja, also ich will nicht zu viel verraten. Ups. ups. Aber nee, es ist eine tolle Serie, hochdramatisch, hochemotional und Henning ist toll und die ganzen anderen Schauspieler machen das richtig klasse und es ist vor allen Dingen auch irgendwie ein Nostalgietrip, ne, weil es ja so 80er Jahre Musik, 90er Jahre
und auch das ganze Style.
Genau.
Der ganze Style, der ja ehrlich gesagt jetzt gar nicht so weit wahrscheinlich von dem weg ist, wie wir auch heute rumlaufen würden. Aber ist das auch dann der Beginn? Ist das am Ballermann gewesen?
Ja.
Also das
die
ist, sozusagen,
ist sozusagen
der
Ella
Beginn
Renal,
des Ballermann.
Genau, und es ist irgendwie ja auch so ein bisschen deutsche Zeitgeschichte, wenn
ich
man so will.
Ich wollte gerade sagen, das ist genauso wichtig wie der Mauerfall, würde ich jetzt mal sagen, für Deutsche.
Also man könnte es unter historischem Film irgendwie auch verbuchen, wenn man so will. Ne?
Oh Gott, du spielst erneut in einem Historienfilm mit, kann man sagen.
Ja.
Fantastisch. Man hat mir gerade ein Zeichen gegeben, ich möge jetzt ein Spiel mit dir spielen. Vielleicht hat es ja in irgendeiner Form auch mit diesem Thema zu tun. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich lese es mal vor. Liebe Heike, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Heike einen leichten Hang zur Unordnung hat. Deswegen haben wir uns gedacht, dass es nichts Unordentlicheres gibt als eine Frauenhandtasche. Ihr spielt deshalb Dirty Bag. Wir wollen wissen, wer von euch die unordentlichste Tasche hat. Also Tasche auf den Tisch und erzählt uns, was drin ist. Oh, und wer die schlimmste Tasche hat, gewinnt.
Oh Gott.
Meine Tasche mit, oh Gott, da steht sie.
Ich will nicht gewinnen. Ich will nicht gewinnen.
Sie haben sie mir schon vor die Tür gestellt. Das ist süß.
Es ist mir ein bisschen unangenehm.
Du hast doch ein Papier, du hast doch einen Stoffbeutel dabei, Heike. Ah nee, doch, eine richtige Tasche. Du hattest auch einen Stoffbeutel gerade noch, habe ich gesehen.
Ja, da hatte ich meine Schminkutensilien dabei.
Im Stoffbeutel?
Ja, ja.
Ist das
ja
so viel?
Es ist eine kleine Tasche, die hat nicht mehr hier reingepasst. Deswegen habe ich sie in den Stoff. Da fängt es schon an.
Ja.
Bist du, Gott.
Ja, aber das sieht doch gut aus. Also zeig mal deine Tasche. Ich sag's ganz offen. So. Schminkzeug. Du auch?
Cappy.
Wegen Sonnenschutz oder dass du nicht erkannt wirst?
Sonnenschutz. Mich erkennt nie jemand.
Wirklich?
Ja.
Mich auch nicht. Du, und ganz heißer Tipp, wenn ich ganz ungeschminkt gehe...
Das
also,
ist super. Das ist
komplette Anonymität. Es ist, als würde ich in Neuseeland über die Straße gehen.
Ja, man kriegt eher so mitleidige Blicke. So.
Heute habe ich sogar meine Hautcreme dabei. Ah, Kaugummis.
Kaugummis. Okay. Und zwar Professional White.
Na klar. Aber es lohnt sich. Sonnenbrille?
Oh, wow. Sonnenbrille.
Das ist gut, oder?
Nicht schlecht.
Ja,
ich finde. Das ist Puck die Stubenfliege.
Absolut.
Hier, ich bin ja total analog, ne?
Ein kleines Büchlein, schreibst du alles rein?
Schreib alles ins Büchlein.
Hast du dir heute geschrieben, dass ich heute dran bin?
Hier steht, ich zeig's dir. Moment. 12 Uhr, Barbara Schöneberger.
Och, wie schön.
Siehst du's?
Das ist toll. Hast du Telefonnummer von ganz coolen Leuten? Oh ja, komm, du, brauchen wir nicht drüber
aber
reden.
Aber nicht in dem Büchlein, nur im
Handy.
Du hast
die Telefonnummer von James Bond. Ich rede nicht weiter drüber, aber du hast sie. Ich habe ein OB.
Oh.
Ist mir ganz wichtig, dass mir der ab und zu noch aus der Tasche rollt, dass alle sehen, dass ich... Es ist alles noch möglich, Freunde.
Ich habe das Handy. Ein Handy mit, guck mal hier, da ist unser kleiner Hund.
Oh nein, wie süß. Ja, da sind sie alle. Ja. Stöpsel habe ich jetzt immer häufiger. Ich habe jetzt öfter mal Ohrstöpsel im Ohr.
Ach so, ich dachte, das ist ein Kopfhörer.
Ja, also meine ich, Kopfhörer.
Ah ja.
Und dann höre ich wirklich meine Musik auf Reisen und dann ist es eine deutliche Verbesserung, finde ich, zu, weil, wenn man eh schon reisen muss, dann zumindest mit der eigenen Musik.
Finde ich gut. Ich finde die auch toll, diese AirPods.
Ja.
Aber ich verliere dann immer einen.
Und das ist so mühsam. Und dann bestelle ich einen nach, weil ich dann sparsam sein will. Bei eBay, einen gebrauchten habe ich nachbestellt, war dann die zweite Generation. Ich hatte aber die erste Generation, passte das nicht zusammen. Mhm. Dann ging gar nichts mehr. Dann habe ich mir neue gekauft.
So.
Ich habe auch einen Schlüsselbund. Und du, ich habe da so einen Messinganhänger. Hörst du das?
Ja.
Der ist so schwer, dass jedes Mal, wenn ich fliege, werde ich rausgewunken, weil die denken, das ist eine Handgranate. Guck mal.
Ja. Ja, aber es ist hat ein gutes,
total
gutes Weight. Das ist hier fürs Auto. Und dann habe ich hier noch dran noch einen. Das ist der für. Den habe ich immer hier so dran.
Ja, das ist praktisch.
Hast
du
eine Kette?
Hast du ein Büro? Nee. Hast du einen Schreibtisch? Ein
nicht
Büro?
Wirklich, nee. M-m. Nee. Aber also nur in unserer Wohnung, ne, habe ich einen Schreibtisch.
Da hast du einen Schreibtisch.
Ja.
Ja, weil ich habe nur so einen kleinen Deko-Schreibtisch, hatte mich da mit den Maßen verlesen. Der kam in der kleinen Kiste an und da dachte ich mir. Ich glaube,
das
ist ein bisschen klein, ja. Mhm. Ja, genau. Aber wenn eine Lampe draufsteht, ist schon voll. Dann kannst du schon nicht mehr dran sitzen. Und sitzt du manchmal am Schreibtisch?
Wenn ich diese Rechnungen bezahle ans Landeshauptkasse.
Ich weiß die, übrigens, ich weiß, die Bankleitzahl ist innen 82102.
Mhm. Das weiß ich auch.
Und das alle Strafzettel beginnen immer mit 58 Punkt.
Ja, genau. 058 irgendwas. Habe ich aber schon seit Jahren.
Ja, immer. Ich denke mir, die fangen immer wieder von vorne an.
Ja.
Und weißt du, was ich hier habe? Ich war letztens in London.
Stempel.
Und ich habe mir Stempel auf dem Portobello-Market
süß
gekauft. Einen Hahn und einen Schmetterling.
Voll schön. Ich habe ja mal genau da gewohnt.
Ach,
am
ja.
Portobello-Markt.
Ist es nicht dein
in
Ernst?
In der Lancaster Road.
No, really?
Yes, yeah.
Oh
yeah,
Gott. Ich habe mich nämlich gefragt, wie ist das wohl, wenn man hier wohnt?
Ja, genau.
Brutal, oder?
Das war toll.
War toll?
Ich habe es geliebt.
Ja, ich würde das ja auch lieben, aber ich glaube, es kann einem auch zur Belastung werden, wenn du immer vor die Tür kommst und da laufen permanent nur Leute rum.
Naja, der Markt ist nur 2 Tage die Woche. Ne?
Ah, okay.
Aber es ist trotzdem immer was los gewesen. Und es war so eine ganz kleine... schrabbelige Wohnung, da kostete das ja schon Unmengen.
Ich weiß.
Ne? Und immer wenn der Lastwagen morgens vorbeifuhr, um dem Markt irgendwie das Gemüse zu bringen, klapperten so meine Scheiben in diesem Einzimmer-Apartment und manchmal lief eine kleine Maus durchs Zimmer. Kakerlaken waren gerne gesehen im Hausflur. Also das war schon irgendwie
Also ich glaube,
anders.
London ist schon, das sieht nach außen ganz glamourös aus, aber ich glaube, es fühlt sich dann ganz anders an und die Preise sind ja immer wöchentlich. Und da habe ich jetzt mal ab und zu so reingeguckt und da ist dann halt wirklich so kleine Zimmer für 550 Pfund pro Woche.
Genau. Ja. Damals war es noch nicht so, aber.
Ja. Und wolltest du in wirklichen Weltfilmen mitgespielt. Hast du, wolltest du den Schritt in den englischen, in den amerikanischen Markt machen?
Ja, also ich hätte natürlich, ich bin da ja immer sehr geerdet im Sinne von, ich hätte einfach gerne da gearbeitet, wo ich wohne. Ne? Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir jetzt dachte, Hollywood, das ist irgendwie meine Destiny, sondern es war eher so, mein Freund, der geht morgens zur Arbeit, ich sitze immer nur hier. Ich würde auch gerne arbeiten hier, ich hätte auch gerne eine Identität und so. Insofern hätte ich das schon schön gefunden, da mehr in englischen Filmen stattfinden zu können. Aber das ist nicht so einfach gewesen. Also besser gesagt, es hat nicht funktioniert.
Ja. Aber das heißt, man geht dann da eben auch zu Castings, oh Gott, das spricht man nicht in seiner Muttersprache. Das ist für mich der größte Hemmschuh.
Ja, genau, so war's. Das war dadurch, und warum sollten Sie eine nicht ganz so gut Englisch sprechende Schauspielerin nehmen? Ne? Damals war das auch noch nicht, glaube ich, so, dass man überall dieses europäische Gemenge darstellen will. Obwohl, das ist ja auch heute eigentlich nicht so. Hm. Es war jedenfalls so, aber.
Du warst in London.
Ich war in London.
Wie lang? 3-4 Jahre?
Nee, das waren 7 Jahre.
7 Jahre warst du in London?
7 Jahre,
Gott, weil du bist ja fast native speaking.
War ich damals, jetzt würde ich das nicht mehr so sehen. Das ist ja auch jetzt schon.
Egal. Mhm. Ist ja egal. Ist doch egal.
Ich weiß schon, was
du meinst. So, haben wir sonst noch irgendwas? Ich habe immer eine Sicherheitsnadel dabei, falls ich mal vorne die Bluse zusammendingsen muss. Boah, aber damit erkennt man dich wirklich nicht. Nee, jetzt hast du eine Sonnenbrille auf. Jetzt erkenne ich dich überhaupt nicht. Wenn man deine Augen nicht sieht, bist du ein anderer Mensch.
Ja. Das habe ich hier. Handcreme. Fantastisch. Hab ich noch.
Also ich finde jetzt mal ehrlich, unsere Handtaschen, wir sind ganz gut sortiert. Ist denn bei dir jetzt noch viel so Bodensatz und Krümmel und... Naja, okay. Du hast die unordentlichste Tasche. Ja. Ich denke, das können wir jetzt tatsächlich sagen.
Ja, ich habe hier noch... guck mal, hier schon eine Eintrittskarte für das Montbijou-Bad. Das ist so ein kleines Kinderbad in Berlin-Mitte.
Ja!
Ja, und da... Bad Girl, also Bad Girl.
Bad Girl, ach nein, das ist toll.
Da war ich schon. Dabei ist es noch gar nicht lange warm.
Nee, aber das hast du gut gemacht. Ja. Also, du hast gewonnen, du hast die unordentlichste
Dankeschön.
Tasche.
Ja!
Juhu! Ich finde es toll. Manchmal sieht man doch auch, Vogue macht sowas immer. Ja. Wir gucken in die Handtasche von Angelina Jolie.
Und von Kirsten Stewart.
Mhm. Und dann haben die da aber immer, weißt du, so Sachen dann von, ja, das merke ich doch gleich.
Das ist doch Product Placement.
Ganz genau, die wollen doch nur Werbung machen für irgendein Lipliner oder irgendeine Creme.
Und wir?
Ja,
nicht.
Nee, bei uns sieht man, uns unterstützt kein Kosmetikunternehmen. Doch, du hast doch einen Vertrag mit L'Oréal gehabt.
Gehabt, das war hat Spaß gemacht.
Ach, erzähl mal bitte aus der großen, weiten Welt. Also,
ja, wie war das? Es ist ja auch schon lange her und L'Oréal hat gedacht, ich würde ein gutes Testimonial abgeben.
Das finde ich auch.
Und insgesamt war es eigentlich eine schöne Zeit, in der einem auch Türen geöffnet wurden und man wurde eingeladen nach Cannes und durfte da dann auf Partys gehen und so. Das war schon schön.
Du warst
schön.
Ja parallel mit auch anderen Ikonen, die dann gleichzeitig auch geworben haben und dann wird, oder so, ist ja nicht auch immer Jane Fonda
durfte
dann dabei?
Durfte man mit Jane Fonda oder mit Helen Mirren oder Andy McDowell.
Ja.
Konnte man dann über den roten Teppich gehen. Das war irgendwie alles toll. Und ich will auch gar kein Aber sagen. Mhm. Natürlich muss man es sich auch schön reden, wenn es dann irgendwann mal zu Ende geht.
Ja.
Aber irgendwie war es auch immer so wie so ein Krönchen, was einem auch nicht so ganz richtig passte.
Mhm.
Es war wie so ein Krönchen, wo man irgendwie dachte, ich will aber eigentlich jetzt vielleicht auch mal wieder die Bäume hochklettern oder einen Radschlag machen. Und immer habe ich dieses Krönchen auf. Und deswegen war es, als es dann aufhörte, auch okay.
Ja. Aber ich finde trotzdem, also ich bin jetzt angefragt für irgendwas mit reifer Haut.
Ah, ja.
Und zwar Haut in der
Aber du trägst doch noch Tampons
Haut
in deiner
in der
Tasche
Menopause,
rum.
Irgendwie so. Ich blute noch. ist das lustig. Ja. Wo bist du eigentlich aufgewachsen?
In Düsseldorf.
Ich schwör, verrückt, in Düsseldorf, stimmt. Hast du noch Kontakte zu deinen alten Leuten?
Ja, meine besten, also mein bester Kumpel, der ist auch der Patenonkel von all meinen Kindern, der wohnt auch noch in Düsseldorf.
Du hast einen Mann zu dem Patenonkel all deiner Kinder gemacht?
Nee, aber nee. Er ist der beste Patenonkel und deswegen hat er einfach alle so ein bisschen
unter seine Fittiche genommen. Mhm.
Obwohl ich auch eine liebevolle Patentante für meine mittlere Tochter habe und noch einen echt coolen Kumpel für meine kleinste. Aber wenn Achim kommt, dann bringt er immer allen was mit. Und
ach, das ist Achim,
alle.
Von dem habe ich sogar auch schon mal gelesen im Zusammenhang mit dir.
Ja, das ist mein Lebensfreund. So. Mhm. Und genau, der ist immer noch in Düsseldorf. Und aber meine Eltern, die wohnen in Berlin und so. Also insofern habe ich jetzt nicht mehr dauernd Kontakt nach Düsseldorf. Aber ich habe die Stadt sehr genossen als junge Frau.
Ja, das glaube ich sofort. Und ich genieße es vor allem auch jetzt immer noch Kontakt zu den Leuten von früher zu haben. Habe letztens erst wieder Besuch gehabt von alten Schulfreunden und so. Das ist schon immer sehr besonders, weil man anders redet, finde ich, als mit denen, die man heute kennenlernt.
Das ist ein bisschen wie Familie, ne? Dass man so wie Cousins oder so. Wenn man Cousins, die sehe ich manchmal 2 Jahre nicht, meinen Cousin. Und dann sehe ich ihn wieder und es ist nicht eine Sekunde komisch. Oder man muss jetzt irgendwo anfangen, sich zu erklären. Also dann ist es sofort.
Und die wissen ja, wie man war. Es ist überhaupt nicht so dieses Gefühl, dass man sich so denkt, ich muss da jetzt irgendeine Show abziehen. Oder also ich ziehe eh nie eine Show ab. Aber ich finde mit Schulfreunden gar nicht. Also
ja, das ist schön.
Redet auch keiner, da redet man noch weniger über seinen Job, als man sowieso schon tut. Mhm. Weil es auch kein irgendwie so richtig.
Es hat da gar keinen Platz.
Nee. Was gibt es eine berufliche Frage, die du am häufigsten gestellt kriegst? Weil bei mir ist es zum Beispiel, siehst du den Günther Jauch wirklich? Ist meine häufigst gestellte Frage. Ja.
Okay. Nee, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, aber es ist meine häufigst gestellte Frage ist, da müsste ich drüber nachdenken. Ich
bin was mit Love Actually wahrscheinlich.
Oder irgendwas mit Viva.
Ja, ich habe Viva bisher ausgespart als Themenbereich, wobei man ehrlicherweise sagen muss, also ohne Viva.
Ohne Viva wäre ich gar nicht, säße ich hier nicht, das stimmt ja wirklich.
Aber was wäre denn dann, wenn du jetzt nicht hier sitzen würdest? Wo würdest du denn dann sitzen?
Ja, es gäbe super viele Optionen. Also ich hätte mir das Leben schon irgendwie gut gemacht, glaube ich. Ich hatte ja schon was am Köcheln mit meiner Schneiderlehre, die ich gemacht hatte, bevor Viva anfing.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht wäre ich Designerin geworden. Oder vielleicht hätte ich eine Schneiderei in Barcelona aufgemacht. Oder vielleicht eine Salatbar in Jamaika. Who knows? Oder vielleicht.
Um ehrlich zu sein, mit einer Schneiderlehre kannst du alles machen.
Das habe ich mir auch damals so gesagt.
Das ist schon mal eine Grundlage für alles. Und von da aus gehst du dann durch die Welt.
Ja.
Ja. Ich wünschte, ich hätte auch eine Schneiderlehre. Ich habe keine gemacht. Ich habe aber trotzdem mir häufig Sachen genäht. Mhm. Und bin, habe bis heute Angst vor Hosen.
Die zu nähen?
Ja.
Ja, wegen dem Hosenschlitz, der ist nicht so einfach vielleicht.
Ja, alles,
ne?
Was da unten irgendwie dann so zusammenlaufen muss. Also da war dann schon ganz schön krempelig bei mir, ehrlich
gesagt.
Wenn
du einen guten Schnitt hast, dann...
Ich habe ohne Schnitt. Ich habe das
ohne
ja so,
Schnitt.
Ich habe das mehr so mit Bleistift einfach nur so...
Das finde ich
frei Haus so aufgezeichnet. Und das passte dann natürlich in den seltensten Fällen, sage ich mal.
Ja, aber das finde ich natürlich schön, wenn man so da dran geht. Und bei so pumpigen Hosen oder sowas, was irgendwie sehr locker fällt, da geht das ja irgendwie auch. Ne?
Aber kannst du noch was?
Also in erster Linie habe ich meine Schneiderlehre dazu genutzt, die Karnevalskostüme meiner Kinder zu nähen. Und da habe ich dann aber auch immer mein ganzes Können reingelegt, muss ich sagen.
Oh Gott, und da kann man ja durchdrehen, oder?
Ja. Und ich finde auch immer, sie waren immer am tollsten kostümiert, aber sie haben sich geschämt.
Ich weiß. Und das ist so gemein. Man ist ja auch, als Eltern setzt man ja, hat man ja einen ganz anderen Geschmack als Kinder.
Ja. Mach nicht immer alles so groß, Mama. Also sie mochten nicht, wenn ich übertrieben habe, ne? Mhm. Wenn ich dann irgendwelche tollen Kopfschmucke mir ausgedacht habe oder irgendwelches Federvieh an irgendeinem T-Shirt festgenäht hatte und so. Nee, die anderen haben nur sich was bei...
Für 9,99 € zum so über den Kopf ziehen. Wobei ich muss sagen, ich war schon begeistert, was man manchmal kriegte. Also Krake war toll. Das war einfach nur so eine Haube und da hingen dann sozusagen diese Fangarme so dran.
So was machst du auch nicht selber, du.
Das machst du nicht selber, aber es ist mal bombastisch. Oh Gott, ja, stimmt, Fasching ist der Karnevalskostüme. Gehst du?
Nein.
Hast du dir je selber was genäht?
Nein, ich bin ja aus Düsseldorf und da ist ja Karneval großgeschrieben.
Ja.
Hello.
Ist nicht klar? Nee, Alarv. Nicht Alarv, weiß ich.
Und aber so in meinem Umfeld war Karneval eher verpönt. Das war nicht als cool angesehen, sondern eher, man musste dann irgendwelche Anti-Veranstaltungen besuchen oder meine Eltern wollten gleich die Stadt verlassen.
Ja, genau.
Wir
ziehen weg in der Zeit.
Ja, genau. So war das eher.
Ja, okay. Also ich muss sagen, dass ich Verkleidungsfeste schätzen gelernt habe.
Motto-Partys mag ich.
Ja, ich nehme mich auch.
Ja.
Und ich habe für jedes Motto etwas in meinem ganz normalen Kleiderschrank hängen, weil ich teilweise auf normalen Veranstaltungen so absurdes Zeug trage, dass ich nahezu jedes Motto bestücken kann.
Das ist toll. Und ich finde, Motto-Partys, die geben einem so eine kleine Aufgabe, so dass man gleich liebevoll zugewandt zu dieser Party geht. Ne? Weil man macht ja direkt, man macht sich ein bisschen zum Affen für den Gastgeber. Und das finde ich irgendwie einen guten Ansatz.
Ja, und ich meine, du hast ja alleine, also was ich habe so einmal eingeladen bei so einer Party, das war so sozusagen wie Toulouse de Lautrec, also so ein bisschen so Puff-Ding, weißt du so. Und da ging einer tanzend als Freier und der lief den ganzen Tag mit einer offenen, also der hatte so eine offene Unterhose, dann hatte er vorne, glaube ich, irgendwas, was ein sozusagen Toupet, ein Toupet und hatte eine runtergelassene Hose und die hatte die ganze Zeit zwischen seinen Beinen.
Ja. Da hat sich jemand was einfallen lassen.
Lief der dann, also die ersten 3 Stunden hat er durchgehalten und dann irgendwann hat er die Hose zwischen den Beinen, die hat er dann ausgezogen. Aber irgendwie, das ist schon sehr, sehr, sehr komisch. Das ist dann schon toll.
Ja, ich habe mal eine Geburtstagsparty gegeben. Also ich war das Geburtstagskind und hatte das Motto ausgerufen, berühmte Paare.
Oh Gott, das ist, sag mal, das ist ja schwer.
Ja, aber
und
da haben
alle
sich die Leute
als Marilyn Monroe
und Arthur Miller.
Und Arthur Miller oder war die nicht vielleicht auch ein bisschen mit Kennedy zusammen?
Ach so, stimmt, auch eine Idee. Nee, die kamen so Romy Schneider, Alain Delon, dann hier Slash und Axl Rose, die waren wirklich Wahnsinn. Dann Brigitte Bardot und hier Gunther Sachs.
Ach, wie Leute. Toll.
Oder Lady Di und Charles kam. Es war wirklich toll. Mhm. Also die haben sich echt richtig was einfallen lassen.
Ja, das ist
lassen.
Aber eine gute Idee. Und berühmte Paare ist auch toll, weil da musst du ja nicht ein Ehepaar sein, sondern du kannst ja auch Siegfried und Roy sein.
Die waren auch da.
Ja.
Siegfried und Roy waren auch da, genau. Genau, die sahen wirklich
fantastisch.
Wahnsinn,
ja. Das super Motto. Da, Moment mal.
Aufschreiben.
Muss ich gleich
zum 50. vielleicht.
Zum 50. Oh, da muss ich mich beeilen mit der Organisation. Nein, ich habe erst nächstes Jahr im März. Ja. Würdest du manchmal sagen, ich schaffe viel? Weil ich habe mal über dich gelesen oder hast du gesagt, du sagst nie, ich habe viel gemacht oder ich war jetzt richtig fleißig.
Also, ich weiß, dass ich viel schaffe.
Ja.
Aber ich weiß es, aber ich denke immer noch,
es ginge auch noch mehr.
Es ginge
noch mehr. Du bist doch krank. Ich bin auch so.
Ja, genau. Also so. Da ist Herz und Kopf sind da nicht übereinstimmend. Also das Herz sagt irgendwie, du hättest es noch besser machen können. Ach, du könntest doch noch vielleicht ein Buch schreiben. Ja. Und mein Kopf sagt, nee, Heike, es reicht. Guck doch mal. Das.
Aber es ist interessant. Und das, also bei mir ist auch so, und meine Schwiegermutter hat was Tolles gesagt, wenn du eine Aufgabe zu vergeben hast, dann gib sie jemandem, der schon viel macht, weil der wird auch das noch schaffen. Mhm. Während wenn du sie jemandem überträgst, der nichts macht und wo man denkt, ach, der hat ja eigentlich Zeit, die Leute kriegen es dann nicht so gut auf die Reihe. Und ich glaube, da ist total was dran.
Ja, das macht Sinn. Ist logisch.
Na klar, weil man dann immer noch sagt, ja komm, das mache ich noch mit irgendwie. Oder ach, das geht schon irgendwie. Ja. Wobei ich muss sagen, ich habe mich zum Beispiel aus Schulsachen rausgehalten, was so Elternbeirat, Elterndings, Elternsprecher. Da habe ich immer versucht,
dich schadlos zu halten.
Ich habe das Protokoll geschrieben.
Ja,
und dann
damit
wusste
hat man
ich,
schon viel getan.
Damit habe ich schon mal sozusagen meine Schuldigkeit getan und dann musste ich mich beim Elternsprecher nicht noch melden.
Nee, das stimmt. Ich bin auch eigentlich, übers Kuchenbacken geht es bei mir eigentlich nicht hinaus.
Ja, aber das machst du gut. Wenn du wieder eine Küche hast.
Jetzt
hast
ich, wieder ich glaube, jetzt fängt die Ära des Backens erstmal so richtig an.
Ja klar, davor hattest du gar nicht den richtigen Ofen.
Nee,
das war ja alles
nicht.
Provisorium. Du hast ja in einem Provisorium gelebt die letzten 30 Jahre.
Sozusagen, aber jetzt.
Lieber Handwerker, wenn Sie morgen bei Frau Mackefatsch einen Termin haben, bitte finden Sie sich pünktlich ein. Man wartet auf Sie. Weißt du, was ich dir mal erzählen wollte? Meine Kinder sind zu deiner Musik aufgewachsen und zwar wirklich, also jetzt kein Witz. Hm. Du hast eine Kinderlied-CD2 sogar gemacht, glaube ich.
Ja.
Die hast du mir, glaube ich, mal geschenkt, als du in der Talkshow warst, um dafür Werbung zu machen. Und das kam genau zur rechten Zeit. Und schön. Der Kuckuck und der Esel und ich weiß nicht was. Also diese ganz zart und harmlos, eigentlich einfach, aber sehr schön gesungenen Kinderlieder habe ich, also ehrlich, du warst immer dabei.
Ach, das freut mich sehr. Das ist ja, das sind 3 CDs. Also, und die Musik, also die gesamte Produktion und das Arrangement sozusagen, das Musikalische, kommt von Max Schröder, das ist der Papa meiner großen beiden Töchter. Und wir haben das zusammen gemacht und er hat mir sozusagen das Bett bereitet, in das ich dann einfach nur reinsingen musste. Das war für mich die wenigste Aufgabe. Ich finde, dass eigentlich so das Besondere dieser Lieder in der Instrumentalisierung liegt. Mhm. Genau, und das ist ja von Diogenes und da gibt's ja dieses tolle Buch, das große Liederbuch.
Na, hier von Tommy Ungerer bebildert.
Illustriert, genau.
Ja.
Und da durften wir dann immer querbeet uns alle Lieder aussuchen, die wir irgendwie schön finden und wo wir denken, auch die nächste Generation sollte dieses Lied singen können. Mhm. Und ich denke, da haben wir einen ganz guten, eine gute Grundlage gelegt.
Nein, wirklich. Und ich glaube ja, wenn man also, wenn einem das gelingt, dass du entweder als Buch oder als CD dich so in die Herzen der Kinder rein, ist es. Ich muss das mal wieder rausholen, weil ich glaube, dass sie sich am Ende dann doch daran erinnern, auch wenn sie es nicht mehr so ganz vor Augen haben. Ja. Also waren sie wirklich noch sehr klein. Aber
ich erinnere mich auch noch an die Hörbücher, die ich als Kind gehört habe.
Was hast du denn gehört?
Brüderchen und Schwesterchen hatte ich irgendwie was. Das Eselchen Grisella. Ja. Das war aber ein bisschen gruselig irgendwie. Ich weiß auf jeden Fall noch so die Stimmung, die das hatte, wenn ich das gehört habe. Und hier den Pumuckl habe ich immer gehört.
Ja, klar.
Mhm. Hurra!
Hurra! Hurra! Der Kobold mit dem roten Haar! Toll. Aber das habe ich an meine Kinder nicht mehr dran gekriegt. Da waren die dann schon, weiß nicht, wie ich sagen soll, die waren dann irgendwie schon so ein bisschen versaut, als es dann schon losging mit wir gucken Kindersachen und so. Und dann ist natürlich schon diese ganze Animationszeug, wenn die das einmal gesehen haben und dann kommt da der handgezeichnete Pumuckl irgendwie hinter
der
Meister Eder.
Spricht, oder ja, der Meister
so
Eder.
Und das finde ich doof, haben die dann gesagt. Ja, so, weißt du? Hatten gegen Feuerwehrmann Sam hatte der keine Chance.
Nee. Ja, so ist das. Ja. Ach, alles versaut.
Ja, alles versaut. Aber letztes Thema noch. Wirklich, du hast ja in vielen Rollen gesungen.
Das stimmt.
Und hast du's damals erst begonnen oder konntest du schon singen? Oder wie war das?
Das ist eins von diesen Talenten.
Das hattest du einfach, ne? Mm.
Dass nee, ich das eigentlich, ehrlich gesagt, gerne hätte.
Aber dafür hast du aber sehr weit gebracht. Du hast ja immer gesungen und auch mit sehr großem Erfolg. Und deine Hilde Knef und alles, das hast du ja ganz, also das, da wurde ja auch nichts drüber.
Nee, das stimmt, weil ich einfach Musik liebe. Und Hildegard Knef konnte ja auch nicht wirklich einen Ton ganz gerade treffen. Mhm. Und so, also mein Gesang ist so eine, das ist für mich so ein Traum zu singen. Ich liebe es zu singen, aber das ist einfach nicht wirklich mein Metier. Und deswegen hat sich das immer ganz gut gefügt, dass ich das in Filmen tun durfte. Mhm. Und da mit Unterstützung eines Musikstudios, in dem ich dann oft die Dinge halt aufgenommen habe. Genau, und ich glaube, da das einmal gut funktioniert hat bei Männerpension, gleich am Anfang mit Stand By Your Man, wurde mir das zugetraut.
Da warst du doch in, warst du da nicht sogar in Charts?
Ja, Top Ten.
Nicht in dein Top Ernst? Ten. Gott.
Ja.
Und damals in Top Ten, da musste man richtig viel verkaufen.
Ja.
Heute reichen, glaube ich, 67 Downloads, da bist du schon in den Top Ten. Das habe sogar ich fast schon mal geschafft.
Ja. Nee, genau. Ja, genau, du kannst gut singen. Du bist eine, du stellst dich auf die Bühne und singst live, während du tanzt.
Ja, das also ich kann ganz gut singen, aber ich wäre gerne auch, ich hätte gerne mehr Helene Fischer in mir im Sinne von, ich würde gerne ehrgeiziger sein, Dinge dann auch besser zu können, weißt du? Ich bin manchmal ein bisschen schlecht darin, das dann bis zum Ende durchzuverfolgen, weil ich mir immer denke, ach, es reicht ja auch so.
Siehst du, jetzt kommt wieder diese Stimme in dir, dass du nicht genug machst.
Nee, aber ich denke mir dann, boah, wie gut könnte ich es vielleicht machen, wenn ich mal halt doch eine Gesangslehrerin nehmen würde.
Ja, das machst du dann mit 60.
Meinst du?
Ja.
Neben Töpfern noch.
Ja, Töpfern und Helene Fischer.
Ich wollte es nur mal sagen, nicht gegen das Töpfern eingestellt, im Gegenteil, ich glaube, das könnte was für mich sein.
Es ist meditativ.
Hast du es schon gemacht?
Sagt man doch so.
Also ich fände es super.
Hast du schon mal versucht?
Nee, aber ich stelle mir das, ich würde so große Vasen und so, ich bin ja nicht so der filigrane Typ, ja? Nee. Ich würde immer so Brecher machen.
Ja, und
machen,
dann würdest du wahrscheinlich sofort Ausstellungen machen, wo du diese Objekte ausstellst.
Die Barbara-Vase. Als Abo, weißt du, kriegst du jeden Monat eine Vase geliefert.
Genau.
Also wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, wie es funktioniert. Du hast aber viele Sachen für deine Rollen ja gelernt, nicht nur singen. Was hast du noch durch deinen Beruf gelernt?
Schwäbeln.
Ah ja, für die Margarete.
Für die Margarete, aber das kann ich jetzt schon nicht mehr, das habe ich wieder aufgegeben. Da muss ich erstmal wieder eintauchen. Mhm. Sonst dann, naja, man hat auch schon mal ein bisschen getanzt oder so, ne? Ein paar Choreografien hat man gemacht, genau. Ja. Das sowas liebe ich, wenn man dann dadurch an was rangeführt wird, was man eh gerne tut, aber noch nicht so gut kann.
Ja.
Genau. Was habe ich denn noch gelernt?
Reiten? Kannst du reiten?
Nee.
Schießen?
Nee.
Aber du bist doch Tatort-Kommissarin.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dann am Ende wirklich treffen würde. Aber ich kann sie halten.
So.
Ich kann sie so halten, wie sich's gehört.
So, das ist schon mal gut. Aber ja, das wird einem schon beigebracht.
Ja, da gibt's eine kleine Schulung.
Mhm. Okay.
Ja.
Ist es schwer?
Nee, das ist einfach nur, dass man so ein paar Dinge nicht macht, die ein Laie
machen würde.
Mhm.
Und ich glaube nämlich, mit so Accessoires dann am Ende da so rumzufuchteln, ist es nämlich gar nicht so einfach, das selbstverständlich und geübt aussehen zu lassen.
Mhm. Ja, das geht mir besonders dann so, wenn man bei einer Filmproduktion dann von der Requisite das Spielhandy in die Hand gedrückt wird, bekommt. Ja. Und das ist dann kein iPhone, sondern so ein Samsung oder so. Und dann soll man aber da drauf irgendwie ja, das auch anmachen, damit das Licht hell leuchtet.
Und du machst immer so, hä?
Ja, ich immer so, ah. Und es geht halt einfach nicht so von selbst, weißt du? Es ist nicht so ein smoothes,
ja,
kenne ich, das Telefon ja, ist mir in meinen Leib, sondern ja, man guckt dann und dann, ich krieg's nicht an. Was muss ich jetzt schieben? Und was ja, muss ich, so. In welches Programm?
Also, Herr Cook, wenn Sie uns jetzt gerade zuhören, Heike Makatsch wäre ein super Testimonial für iPhone.
Habe ich schon oft heute gesagt. Ne? AirPods, iPhone.
Also ich würde
es gibt
mal
noch
sagen,
viele andere gute
natürlich, Telefone. Aber jetzt finde ich, kann sich erstmal Apple bei uns melden, oder? Und ich habe ja die ganze Sache bei ihr hervorgerufen. Also ich wäre dann auch mit dabei im Hintergrund einfach. Wenn es mit der Reifenhaut bei mir nicht klappt am Ende mit dem Vertrag. Ach Heike, ja, ich sag's ungern, aber wir sind schon durch.
Nein.
Ah ja, klar.
Wir haben doch uns gerade erst warm geredet.
Na, wir haben jetzt eine Stunde lang quatscht.
Oh, na gut, dann esse ich jetzt die Waffeln.
Jetzt kannst du in aller Ruhe essen. Ich verabschiede mich von dieser wunderbaren Heike Makatsch und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Tschüss Heike.
Tschüss Barbara, es war sehr schön bei dir. Tschüss.
So, die Heike, einen ordentlichen Verhauer hat sie in ihrer Handtasche, aber lustig ist sie und sehr, sehr nett war das irgendwie. Mhm. Ich gehe ja aus jedem Gespräch raus und denke mir, hier hole ich mir jetzt sofort die Telefonnummer und dann lade ich die nächste Woche zum Essen ein.
Und, seid ihr schon verabredet?
So gut wie. So gut wie. Okay. So machen wir es. Ich freue mich, wenn ihr euch diese Gespräche alle anhört, wenn ihr auch so viel Spaß habt wie wir. Und dann sehen wir uns einfach wieder in der nächsten Woche und hören uns vor allem dann mit einem neuen Gast hier auf dieser wunderbaren Plattform, sage ich jetzt mal, die für so viel qualitativ hochwertige ja, Interviews steht. Ja,
kann man so sagen.
Bis gleich.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de